Als die Delegierten am frühen Abend des 17. März wieder in Pressburg ankamen, wurden sie von jubelnden Mengen belagert. »Mein Freund«, schrieb Szczęsny am selben Abend seinem Sekretär, »wir haben Wunder erlebt. Der erste Akt des Dramas war ein prächtiger Erfolg. Ich bin voller größter Erwartungen.« Doch die unwiderstehliche Euphorie des Augenblicks kaschierte eine tiefe Unzufriedenheit über den Verlauf, den die Ereignisse genommen hatten. Szczęsny hatte, wie gezeigt, stets die Kompromisslosigkeit von Kossuths Stil und den Radikalismus seiner Ziele abgelehnt. Er hätte einen langsameren Kurs vorgezogen, der die Würde des kaiserlich-königlichen Hauses mehr geschont und mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit die Feindschaft der anderen Nationalitäten im Königreich Ungarn heraufbeschworen hätte. Szczęsny kam es so vor, als würden Kossuth und er zwei recht unterschiedliche Formen der politischen Temporalität verkörpern. Szczęsny war der Mann des Zinseszinses von 10% jährlich, ein Politiker, der auf lange Sicht winzigen Gewinn und Nachhaltigkeit anstrebte. Kossuth hingegen war ein Abenteurer, ein Spieler, der Mann, der im entscheidenden Moment riskierte, alles zu gewinnen oder zu verlieren. Vorläufig sah es ganz so aus, als habe sich Kossuths Ansatz bewährt. »Meine Politik war sicher, aber langsam«, schrieb Szczęsny seinem Sekretär. Kossuth setzte alles auf eine Karte und hat bereits mehr erreicht, als meine Linie wohl über 20 Jahre eingebracht hätte. Noch unklar war jedoch, ob sich Kossuths Kurs langfristig auch als nachhaltig erweisen würde. In jener Nacht wurde Szczęsny, das wissen wir aus seinen Tagebüchern, von Albträumen heimgesucht. Er sah sich in einem sinkenden Schiff in unruhigen Gewässern, während die Welt um ihn herum in der Finsternis versank. Der ungarisch-österreichische Aufstand Mitte März 1848 war nicht nur ein politisches Ereignis, er war auch ein grandioses Schauspiel. Als Sándor Petőfi am 15. März die Menge durch Pest führte, trug er zu diesem Anlass eine schwarze Attila aus Seide mit silbernen Knöpfen, eine schiefe Filzmütze mit einer Straußenfeder, die ungarische Jacke, die vom Adel bevorzugt wurde, eng geschnittene Hosen und Abendschuhe. Als die Patrioten sich dem Fluss näherten, war die berühmte Schauspielerin Luisa Farkas-Szatmári vom Nationaltheater zu sehen, wie sie eine riesige ungarische Trikolore schwenkte und die Menge über die Pontonbrücke leitete zu den steilen Straßen auf der anderen Seite. Szczęsny und seine Mitargonauten tauchten in Wien in engen roten Hosen, einem kurzen, roten, mit Pelz besetzten und goldverzierten Samtmantel, einem schwarzen Dolman aus Samt, einer üppig bestickten, an der Hüfte eng anliegenden Jacke und einer gelben Mütze mit einer Borte auf, ganz zu schweigen von reich verzierten Scheiden und kniehohen Reitstiefeln mit klirrenden Sporen. Petőfis Frau, Julia Szendrey, war bereits dafür bekannt, dass sie Kleider in den ungarischen Landesfarben trug. Karl Borkowski war vom Anblick der Delegation ungarischer Jurastudenten reichlich bewegt, äußerst geschmackvoll in der ungarischen Nationaltracht und später auch von den deutschen Studenten, die in der altdeutschen Studententracht der Bruderschaften aus den Provinzen in die Hauptstadt strömten.